Also was mir am Anfang halt wirklich geholfen hat, dass ich erstmal akzeptiert habe, dass es jetzt einfach gerade so ist. Wie gesagt, ich war ja so verzweifelt und bin fast durchgedreht, weil ich eben nicht wusste, was mit mir los ist. Und dann wusste ich so, okay, ich habe jetzt Krebs, das ist natürlich richtig, richtig krass und damit muss ich jetzt auch erstmal klarkommen. Also ich habe schon gebraucht natürlich, bis ich das realisiert habe und ich realisiere, glaube ich, bis heute manchmal nicht, was ich da eigentlich alles durchgemacht habe. Aber ja, ich habe halt dann wirklich gesagt, okay, ich habe das jetzt, ich muss das jetzt akzeptieren, das ist jetzt einfach so. Ich kann jetzt gerade nichts an dieser Situation ändern und das kann ich auch allen mitgeben, die mit schwierigen Situationen im Leben irgendwie zu handeln haben. Wenn man an der Situation nichts ändern kann, dann muss man es akzeptieren und irgendwie damit leben können.
Leben ohne Angst. Der Podcast über den alltäglichen Umgang mit Ängsten. Mit Martina Effmann.
Ja, hallo liebe Laura, ich freue mich, dass du hier bist. Grüß dich.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Prima. Ja, wir beide kennen uns von einer ganz anderen Geschichte. Ein Thema, was wir heute so am Rande auch haben werden. Aber wir treffen uns ja, weil es um ein sehr sensibles Thema geht, um das Thema Krebs und den Umgang damit. Und ja, vielleicht magst du dich erstmal vorstellen, wer du bist, wo du herkommst und das, was du zu dir sagen möchtest, bevor wir genau ins Thema einsteigen.
Mhm. Ich bin Laura, hast du ja schon gesagt am Anfang. Ich komme aus Berlin, aber eigentlich aus München. Ich bin 2018 nach Berlin gezogen und ich bin hauptberuflich Content Creatorin und Social Media Managerin und Personal Coach. Also ich mache Ernährungscoaching und Fitness Coaching. Und ja, ich habe 2021 leider die Diagnose Lymphdrüsenkrebs bekommen und musste dann auch eine Chemotherapie machen. Bin jetzt aber glücklicherweise in Remission, also geheilt sagt man ja noch nicht wirklich, aber ich sage trotzdem gerne krebsfrei. Und ja, jetzt geht es mir mittlerweile wieder zum Glück sehr, sehr gut, aber war auf jeden Fall schon eine sehr, sehr krasse Zeit, ja.
Mhm. Ja, das kann man sich, wenn man das selber nicht erlebt hat, wahrscheinlich sehr schwer vorstellen, aber so eine Diagnose Krebs ist ja für jeden, denke ich, eine wirklich, ja, so eine Horrorvision, ne? Wenn man ja, so zum Arzt geht und geht zu einem normalen Check-up, denkt man ja erstmal eigentlich, dass alles in Ordnung und alles normal ja. Und alles gut ist, ne? Vielleicht magst du kurz sagen, wie alt du bist oder wie alt du warst, als du diese Diagnose erfahren hast und wie der Weg dahin war.
Ja, also ich war 28, als ich die Diagnose bekommen habe.
Also 28 ist ja wirklich extrem jung. Da rechnet ja. Man ja nicht mit Krebs und erst recht nicht mit Lymphdrüsenkrebs, ne?
Ja, kommt drauf an, weil tatsächlich Lymphdrüsenkrebs haben schon auch sehr viele junge Leute. Also ich kenne ja einige durch Social Media, die den gleichen Krebs hatten und die deutlich jünger sind als ich. Also auch blöd gesagt, meine Onkologin meinte auch, es kann halt jeden erwischen. Also das ist einfach Schicksal bei Lymphdrüsenkrebs leider. Aber trotzdem glaubt man halt jetzt nicht mit 28 daran, dass man jetzt irgendwie Krebs hat. Also das ist halt schon, also es war natürlich schon so ein Schlag. Vor allem, weil ich ja wirklich von mir sagen kann, dass ich einen sehr, sehr gesunden Lifestyle lebe. Ich mache super viel Sport, ich ernähre mich gesund und ich mache jetzt eigentlich auch nichts, wo man sagen könnte, man ist jetzt krebsgefährdet, dass ich sehr viel Alkohol trinke, sehr viel rauche, wie auch immer. Also gar nicht. Deswegen war ich natürlich schon sehr geschockt von der Diagnose, aber irgendwo leider auch erleichtert, als ich die Diagnose bekommen habe, weil ich endlich wusste, was mit mir nicht stimmt, denn es war ja ein langer Weg.
Du warst wirklich erleichtert. Also ich würde es ganz gerne nochmal wiederholen, weil das ist ja, da muss man ja aufhorchen. Ja. Mit 28 erleichtert diese Diagnose?
Nicht erleichtert.
Nicht diese?
Ich habe, genau, nein, nicht falsch verstehen, aber ich war halt so verzweifelt von meinen Symptomen her, weil ich ja von Arzt zu Arzt gelaufen bin, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, aber ich war einfach nur noch verzweifelt, weil ich nicht wusste, was mit mir los ist. Kein Arzt wusste das. Und wenn du dann einfach wirklich schon fast am Durchdrehen bist und es dir psychisch auch schon irgendwann so, so schlecht geht, bist du halt irgendwann erleichtert, wirklich eine Diagnose zu haben und zu wissen, dir wird jetzt geholfen. Also das klingt immer, wie du schon sagst, total blöd, wenn man sowas sagt. Aber ich war halt wirklich so verzweifelt, weil ich nicht wusste, was ist mit mir.
Ja. Was hast du denn für Symptome gehabt oder wie hat sich das bei dir geäußert und warum war der Weg so lang, das zu finden, wenn du das in so einer Nutshell kurz zusammenfassen magst?
Also ich hatte seit Anfang 2021 einen unglaublich starken Juckreiz am ganzen Körper. Und wenn man das jetzt hört, dann denkt man sich so, ah, das ist doch kein Krebssymptom. Doch, leider schon. Das ist tatsächlich auch ein Symptom, das sehr viele haben, die oder hatten, die Lymphdrüsenkrebs haben oder hatten. Und also dieser Juckreiz war so schlimm, man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Das war wie ein richtig stechender, schmerzhafter Juckreiz. Also nicht so, wie wenn man jetzt irgendwie einen Mückenstich hat oder sowas, sondern wirklich richtig stechender Juckreiz am ganzen Körper. Und anfangs nur so nachts, wenn ich nicht abgelenkt war, und irgendwann ist es dann wirklich so weit gelaufen, dass es 24/7, also dieser Juckreiz war ständig bei mir und ich bin fast durchgedreht, weil ich glaube, ich habe innerhalb von einem halben Jahr vielleicht 2 Stunden im Durchschnitt pro Nacht geschlafen. Das muss man sich eigentlich mal vorstellen. Also ich war einfach nur noch fertig. Ich wusste nicht, was los ist. Ich bin zu zahlreichen Ärzten, weil ich wirklich schon dachte, ich habe alles. Ich habe auch sämtliche Diagnosen von Ärzten gestellt bekommen, die natürlich nicht, also alle nicht der Wahrheit entsprochen haben, wie man...
Warte mal eine ganz kurze Sekunde. Also du bist von Arzt zu Arzt gelaufen und hast checken lassen, was es sein könnte und hast bestimmt auch Google-Arzt befragt. Ja, junge Menschen machen das ja, ältere auch. Gucken, was könnte das sein? Da kommt ja am Ende oft Krebs raus, egal was man da eingibt.
Ja,
deswegen. Und das macht ja was mit dir, weil das Thema hier in diesem Podcast ist ja auch, was macht die Diagnose Krebs? Weil die hat das... also ist ja fürchterlich angstbesetzt. Also was hat das mit dir gemacht, auch in der Zeit, als du von Arzt zu Arzt gesprungen und gelaufen bist und nach der Diagnose gesucht hast? Was macht das mit deinem Gefühl und mit dir? Verzweifelung, habe ich verstanden.
Total. Mhm. Ich war einfach nur noch psychisch fertig, weil mich hat auch niemand wirklich ernst genommen. Alle haben gemeint, ja, das ist bestimmt der Stress. Du stresst dich da viel zu sehr rein. Du bildest dir das schon ein. Also alle auch in meinem Umfeld haben das irgendwann gesagt, weil die auch schon irgendwie alle genervt waren von mir so ungefähr. Aber meine Eltern haben sich natürlich auch totale Sorgen gemacht, weil ich halt wirklich auch immer gesagt habe, ich merke, dass irgendwas mit mir nicht stimmt und irgendwas in mir. Und ich bin so dankbar, dass ich wirklich meinem Gefühl da dann auch so gefolgt bin und dann wirklich weiterhin von Arzt zu Arzt gelaufen bin und mich nicht habe mit irgendwelchen Cremes oder was weiß ich, Antibiotika abspeisen lassen. Und genau, dann ungefähr nach einem halben Jahr, im Juni war das dann, da ist dann auch ein Lymphknoten an meinem Hals angeschwollen. Mhm. Und ich bin halt erstmal davon ausgegangen, dass es bestimmt irgendwie eine verschleppte Erkältung, dass es vielleicht eine Allergie, was dann auch zusammenhängt, möglicherweise mit diesem Juckreiz ist. Und habe das.
Ja, und ich sag mal, ein Lymphknoten, der halt erstmal ein bisschen vergrößert ist, ist ja auch ein normales Symptom bei einer Erkältung, bei einer Mandelentzündung. Also soll jetzt nicht jeder, der das hört, denken, oh Gott, ich habe Lymphdrüsen. Krebs, sondern erstmal ist das ja ein Abwehrmechanismus, der ganz normal und auch gesund ist. Ne?
Genau, das dachte ich eben auch, dass das halt irgendwie im Zusammenhang steht mit diesem Juckreiz, dass irgendwas halt nicht stimmt. Meine Entzündungswerte waren halt auch sehr hoch im Blut und deswegen dachte ich halt wirklich, gegen irgendwas kämpft mein Körper gerade, aber ich hätte halt gerne gewusst, gegen was. Und genau, dann war der Lymphknoten, der ist aber immer ein bisschen gewachsen und war hart und unbeweglich, also wie so ein Knubbel. Und dann habe ich mal eine befreundete Heilpraktikerin gefragt und die meinte so, Laura, das sieht irgendwie nicht so gut aus oder das fühlt sich auch nicht so gut an, geh da mal lieber zum HNO-Arzt. Und dann habe ich tatsächlich am gleichen Tag auch noch einen Termin ausgemacht und habe da dann tatsächlich noch einen bekommen. Und dann habe ich das Ganze abchecken lassen, also mit Ultraschall und natürlich in den Hals rein schon alles mögliche, also alle möglichen Untersuchungen, und habe dann eben erstmal Antibiotika verschrieben bekommen. Das habe ich dann, glaube ich, so 10 Tage lang genommen. Ich habe mir eingebildet, dass dieser Lymphknoten kleiner geworden ist, ist aber nicht wirklich, was man dann festgestellt hat. Es wurden dann irgendwie noch so Borreliobakterien im Blut gefunden und dann dachte man, das kommt vielleicht daher, das kann ja von einem Zeckenbiss zum Beispiel kommen. Dann habe ich wieder Antibiotika verschrieben bekommen und dann war die ganze Tortur wieder von vorne, aber ich habe einfach gemerkt, nee, irgendwas ist mit mir und das ist auch nicht irgendwie von einem Zeckenbiss oder ich weiß es nicht, das irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich
also du hast das Gefühl gehabt, es stimmt nicht und du bist auch diesem Gefühl nachgegangen, hast gesagt, da muss man nochmal genauer schauen und aber dieses Gefühl, es stimmt nicht. Was macht das mit dir, wenn du das fühlst? Bist du dann sauer auf die? Also ich versuche mich da gerade reinzudenken. Mhm. Ne? Was denkt man dann, wenn die Ärzte sagen, ach, das ist nichts und ich verschreibe ihnen eine Creme? Und ist man dann sauer auf die Ärzte oder ist man traurig oder zweifelt man an sich selber?
Alles.
Bin ich? Habe ich jetzt wirklich was Psychosomatisches, was ja dann schnell auch in dieser Ecke ist?
Alles. Also durch diesen Schlafentzug war ich sowieso komplett körperlich und mental auch total fertig. Ich konnte gar nicht mehr geradeaus denken, so ungefähr, und habe ja trotzdem versucht, meine Arbeit irgendwie noch machen zu können, trotzdem meinen Sport noch machen zu können, weil beim Sport habe ich halt nicht so an diesen Juckreiz gedacht. Das hat mir ganz gut getan dann eigentlich. Aber ja, ich war dann natürlich auch, also ich war wirklich, wirklich verzweifelt einfach nur. Ich war dann kurz bevor das dann mit dem Lymphknoten auch war, noch im Urlaub in Dubai bei einer Freundin. Da ist es alles noch mal viel schlimmer geworden durch diese Hitze natürlich. Und ich habe dann sogar meinen Urlaub früher abgebrochen, weil ich gesagt habe, nee, ich muss das jetzt abklären lassen. Ich drehe einfach durch. Und dann, ja, wie gesagt, auch mit diesen, also klar, ich finde es natürlich gut, dass die Ärzte mir überhaupt irgendwas geben und irgendeine Diagnose stellen, irgendwas tun dagegen. Aber es hat halt einfach nichts geholfen. Und ja, also der HNO-Arzt war dann aber zum Glück super, super nett. Und dann habe ich halt auch nach 5 Tagen oder so gemeint, nee, ich kann das nicht weiternehmen. Mir geht es erstens total schlecht vom Antibiotika, weil ich das gar nicht vertragen habe. Und es passiert auch nichts mit meinem Körper. Also es wird halt nicht besser. Und genau, dann bin ich nochmal hingegangen, haben wir nochmal einen Ultraschall gemacht. Und dann hat er auch gemeint, nee, das sieht auch irgendwie nicht so gut aus. Wir müssen eine Biopsie machen. Und das war dann schon mal auch so der erste Schlag, erste OP. Ich war noch nie im Krankenhaus in meinem Leben, außer zu meiner Geburt. Meine Eltern waren nicht da. Ich war ganz alleine in Berlin. Und dann war auch noch Corona. Also es durfte mich sowieso niemand besuchen. Und das war dann schon echt heftig. Und es ging dann wirklich auch Schlag auf Schlag. Also ich hatte dann die Woche drauf direkt meinen ersten Besprechungstermin in der Klinik. Und dann auch schon die OP. Also es ging alles sehr fix.
Jetzt erfährt man in diesen jungen Jahren mit 28, man hat Krebs und es geht alles ganz schnell und es muss ja dann auch schnell gehen. Wie hast du da Unterstützung bekommen oder wer hat dich unterstützt mental in der Beratung? Wo hast du dir da Hilfe geholt? Also wenn man so eine Diagnose bekommt, wo man so lange auch gesucht hat nach einer Erkenntnis und bekommt die Diagnose, was macht man dann? Zweifelt man dann an der Diagnose und sagt, also das kann jetzt ja auch nicht sein? Oder wie bist du damit umgegangen? Ja. Wie hast du dich, ja, was hat es mit dir gemacht oder wen hast du zur Unterstützung gehabt?
Also ich habe ja dann, also meine OP hatte ich an einem Mittwoch, Freitag wurde ich entlassen und am Montag hat mich dann direkt der HNO-Arzt schon angerufen, ich soll doch bitte in die Praxis kommen. Und da dachte ich mir schon.
Ach, dann hast du erst erfahren. Also die haben praktisch die Biopsie gemacht und dann hat das halt bis zur Diagnose ein paar Tage gedauert. Ja.
Das war natürlich der Horror für meinen Kopf, weil ich halt nicht wusste, was ist Sache. Genau, und dann bin ich in die Praxis, war aber trotzdem irgendwie noch so guter Dinge, so positiv, wie ich halt eigentlich immer bin und habe mir noch mein Sommerkleidchen angezogen, wollte danach mit einer Freundin Kaffee trinken gehen. Und ja, dann wurde ich direkt, ich kam zum Arzt, wurde direkt reingerufen. Da dachte ich mir schon so, okay, das ist ein bisschen komisch, weil normalerweise wartet man ja eigentlich immer beim Arzt. Und ja, dann hat er mich schon so angeschaut und ich dachte mir schon so, oh Gott, irgendwas stimmt nicht. Und dann hat er mir das eben gesagt. Also ich glaube, wenn er gekonnt hätte, hätte er mich am liebsten in den Arm genommen, weil ich war natürlich erstmal so in Schockstarre. Ich kann mich auch nicht mehr so genau an alles erinnern, weil ich glaube, dass das alles so ein bisschen verschwommen war im Kopf. Und ja, war natürlich absoluter Schock. Ich habe dann auch direkt eine Überweisung bekommen zur onkologischen Praxis. Das hat er mir dann direkt mitgegeben. Das war dann auch direkt am gleichen Tag noch. Ich bin dann irgendwie mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Ich weiß nicht wie. Also ich war da, glaube ich, echt noch so in Schockstarre. Ja. Und dann zu Hause bin ich erst dann richtig in Tränen ausgebrochen, habe dann sofort meinen Papa angerufen. Und das war das Allerschlimmste für mich, meinem Papa sagen zu müssen. Also er musste das dann meiner Mama erzählen, weil die war noch arbeiten. Aber ja, dass ich Krebs habe, also ich will gar nicht wissen, was für Eltern sein muss, wenn das Kind so eine Diagnose dann irgendwie bekommt. Und ja, das war dann natürlich so der erste Schock für mich. Und dann ist zum Glück eine Freundin gekommen, mit der ich eigentlich zum Kaffeetrinken verabredet war. Und die hat mich dann auch zur onkologischen Praxis begleitet, Gott sei Dank. Weil ich glaube, da ist wirklich alles hier rein, also beim einen Ohr rein, beim anderen rausgegangen. Weil ich halt ja gar nicht so aufnahmefähig war irgendwie an dem Tag, glaube ich. Und die hat dann Gott sei Dank alles, also die durfte dann mit reingehen und hat mich da dann auch begleitet und alles mitgehört sozusagen. Und genau, dann habe ich meine Eltern angerufen danach und die sind dann auch am nächsten Tag direkt nach Berlin gekommen und waren dann zum Glück auch bei mir erstmal da für die ganzen Arztbesuche, die ich alle noch gemacht habe. Das war auch nochmal ganz, ganz schlimm für meine Psyche, diese ganzen Arztbesuche, die man halt vor einer Chemotherapie machen muss, inklusive Eizellen einfrieren und so weiter. War schon, aber...
Ja, also Eizellen einfrieren heißt, da gibt es ja dann Gespräche. Wie ist das? Was ist deine Lebensplanung? Wie
Genau.
sieht das aus? Welche Auswirkungen hat eine Krebs- bzw. eine Strahlen- oder Chemotherapie auf die Fruchtbarkeit? Und da wurde dann, das muss ja dann auch alles ganz schnell, du hast vorhin selber gesagt, Schlag auf Schlag gehen,
Ja,
ne?
ja. Also ich hatte halt eben Termine beim Kardiologen, beim Lungenfacharzt und dann zahlreiche Termine bezüglich der Eizelleneinfrierung, weil man da ja hormonell dann auch ganz viele diese Eizellen, ich weiß es nicht genau, ich bin da kein Profi, aber auf jeden Fall habe ich sehr viele Spritzen bekommen, damit sich das alles, wie nennt man das dann, damit die Eizellen da
heranreifen können, ne? Dass man die
heranreifen, genau,
entnehmen
das
kann,
war's.
ne? Ja.
Genau, und hatte dann eine OP in Berlin noch, die war dann aber leider erfolgt, also da konnte leider nichts eingefroren werden dann oder von den Eizellen gerettet werden sozusagen und habe das Gleiche dann nochmal in München machen müssen, da hat es dann zum Glück geklappt, aber das war schon sehr viel für die Psyche, also diese ganzen Arzttermine und alles, ja.
Und zur Unterstützung, also du warst in München, ich erinnere, in München wurden deine Eltern, du hast praktisch die Therapie dann in München gemacht und dann dort auch Unterstützung erfahren.
Ja, genau. Ich habe dann bei meinen Eltern gewohnt, weil ich glaube, ich hätte das sowohl mental als auch körperlich gar nicht geschafft, ganz alleine in Berlin zu sein.
Ja.
Klar habe ich hier Freundinnen, aber das kann man ja auch Freundinnen nicht zumuten, dass die ständig mit zum Arzt fahren und dann wirklich die ganze Zeit da sind, für mich einkaufen gehen und sowas und da kann man
ich könnte
schon
mir
sehr
halt
dankbar
auch vorstellen, dass du selber auch gar nicht weißt, was so auf dich zukommt. Ne? Wir hören so ja Chemo oder Bestrahlung, aber was das tatsächlich heißt und was das mit einem macht und wie aufwendig das ist und wie es einem wirklich geht, das wissen wir ja im Grunde genommen vorher nicht richtig.
Ja.
Ne? Wir wissen vielleicht, ja, da passiert was mit meinen Haaren, aber alles andere ist ja, ja, ist halt nicht bekannt, ne? Oder einem nicht so klar, ne? Wenn du jetzt von heute, wenn wir mal so einen Sprung machen wollen, ne, wenn du von heute darauf schaust, auf diese Perspektive, wie hat sich denn deine Perspektive auf dein Leben verändert, seitdem du den Krebs überwunden hast?
Ja, ich habe jetzt eine ganz, ganz andere Sicht aufs Leben natürlich. Also es fängt schon bei Kleinigkeiten an, für die man einfach so, so dankbar sein muss. Wie, ich darf das Haus verlassen. Ich darf ganz normal mit meinen Mädels essen gehen. Ich darf feiern gehen, wenn ich möchte. Ich darf reisen. Ich bin einfach nur dankbar für alle meine Menschen in meinem Umfeld. Das hat wirklich sehr, sehr viel nochmal verändert. Auch so der Bezug zu meinen Eltern natürlich, der viel, viel, also der war vorher eigentlich schon relativ stark. Aber wenn man halt dann wirklich 4 Monate, 24/7 dann bei den Eltern ist und weiß, die kümmern sich um mich, die sind einfach da für mich, das macht natürlich auch sehr viel mit einem. Und generell auch so meine Mädels, die dann wirklich immer für mich da waren. Und man ist einfach so dankbar für alles im Leben, also wirklich für jede Kleinigkeit. Und man regt sich zum Beispiel auch nicht mehr über jede Kleinigkeit auf, die man, also auch vorher, wie oft ich mich darüber aufgeregt habe, dass meine Haare falsch sitzen. Und dann hatte ich plötzlich keine Haare mehr und dachte mir so, wow, wie konnte ich mich nur jeweils darüber aufregen? Also solche Kleinigkeiten, die halt für manche Leute ganz, ganz normal sind, werden halt dann wirklich super, super wichtig, wenn man halt sowas mal durchgemacht hat.
Ja, jetzt sprichst du gerade von deinen Haaren und das können unsere Zuhörer natürlich nicht sehen. Du hast also heute raspelkurze Haare, sagt man glaube ich so, raspelkurz würde ich sie nennen.
Ja. Baskat sagt man dazu, ja.
Aha, okay, wir lernen immer dazu, ich auch, danke. Okay, und du hast halt früher lange Haare gehabt.
Genau.
Ne? Das ist ja für Frauen häufig auch wirklich so ein Horrorszenario, wenn es heißt, die Haare werden wohl ausfallen.
Ja. War es bei mir auch. Also auch, weil du ja vorhin schon gesagt hast, man weiß ja gar nicht, was einen erwartet. Das Einzige, was ich natürlich wusste von einer Chemotherapie, das war das, was ich irgendwie in den Medien mal gesehen habe, in Filmen gesehen habe oder in Büchern gelesen habe, weil ich zum Glück noch nie jemand im Umfeld hatte, im Engeren, der oder die Krebs hatte. Und das Erste, was einen dann natürlich durch den Kopf schießt, Chemotherapie, Haare fallen aus. Bei mir war natürlich mit meiner Emetophobie auch noch das Thema Übelkeit ganz, ganz schwierig. Das war auch das Erste, woran ich natürlich gedacht habe, oh Gott, jetzt wird mir die ganze Zeit übel sein, wenn ich die Chemotherapie machen muss. Und ich werde die ganze Zeit nur im Bett liegen, ich werde abmagern, ich werde nichts mehr machen können. Das war halt für mich ein Bild einer Chemotherapie, was ich dann so im Kopf hatte vor der
Jetzt glaube ich, dass der ein oder andere Zuhörer vielleicht nicht weiß, was eine Emetophobie ist. Da sollten wir vielleicht ganz kurz einen Satz zu sagen. Also für die Zuhörer, die das nicht kennen, Emetophobie, das ist eine ganz schreckliche, nein, ich will es gar nicht bewerten, sondern es ist die Erkrankung, Angst zu haben, Angst vor Übelkeit und Erbrechen. Und zwar eine phobische Angst, also wirklich eine Lebensangst davor, das zu bekommen. Und es ist natürlich bei einer Diagnose Krebs ja einfach die Folge, dass wir denken oder dass es halt häufig so ist, dass eine Nebenwirkung der Krebstherapie halt die Übelkeit von der Chemotherapie ist. Und das ist das, was dich so belastet hat oder auch belastet hat.
Genau, ja. Also zum Glück meinte mein Onkologe dann direkt von Anfang an, das wird ihre kleinste Problematik sein während der Chemotherapie, weil es mittlerweile ja wirklich schon ganz, ganz tolle Tabletten dagegen gibt. Und ich muss auch sagen, es war Gott sei Dank während der Chemotherapie auch total auszuhalten mit Übelkeit und Appetitlosigkeit. Und ja, aber trotzdem war das natürlich ganz am Anfang meine allergrößte Angst in dem Sinne. Also ich muss wirklich sagen, ich hatte da, als ich gehört habe, okay, sie müssen jetzt eine Chemotherapie machen, nicht direkt Angst zu sterben, sondern eher wirklich davor, wie schlecht es mir dann auch während dieser Chemotherapie gehen wird, dass mir eben ständig übel sein wird und dass halt meine Lebensqualität so eingeschränkt wird. Also das war eigentlich so meine größere Angst.
Aber das würde ich gerne nochmal wiederholen. Du hast gerade gesagt, du hattest weniger die Angst zu sterben als die Angst vor Übelkeit und Erbrechen.
Ja.
Und das verstehen wirklich, das verstehen wirklich nur Menschen, die eine Emetophobie haben. Also alle anderen, glaube ich, verstehen das nicht. Aber ich habe tatsächlich bei mir in der Praxis häufig mit Patienten zu tun, die sagen, ich müsste jetzt eine Chemotherapie machen, aber ich kann es nicht, weil ich halt diese Angst vor der Übelkeit und dem Erbrechen habe, wo wir dann relativ kurzfristig daran arbeiten müssen, genau.
Ja.
Das ist ja auch, wie wir uns dann später kennengelernt haben, aber da kommen wir vielleicht noch zu. Genau. Wir waren bei den Haaren, ne? Wir waren dabei, dass diese Diagnose, was dir alles durch den Kopf gegangen ist, welche Ängste da waren und ja, wie das mit dem Haarverlust war. Für dich.
Ja, also es war natürlich am Anfang schon echt schlimm. Ich hatte sie jetzt nie kürzer als so einen Bob-Haarschnitt, so kinnlang ungefähr. Und als ich dann erfahren habe, dass die mir bei meiner Chemotherapie auf jeden Fall ausfallen werden, war das natürlich schon Horror für mich. Also ich muss auch sagen, alle haben auch gesagt, am Tag 10 deiner ersten Chemotherapie, also alle, die diese Chemo schon mal gemacht haben, werden dir die ersten Haare ausfallen. Und ich war da nur die ganze Zeit so, oh Gott, heute ist Tag 10, heute wird's passieren. Und aber tatsächlich am Tag 10 habe ich mich an den Ohren gekratzt und hatte auf einmal ein Büschel Haare in der Hand. Und es war natürlich schon der absolute Horror. Also es war so schlimm für mich. Aber ja, also es war dann auch wirklich heftig, wie schnell das tatsächlich ging. Ich glaube, innerhalb von 4, 5 Tagen hatte ich schon so eine richtig kahle Stelle oben am Ansatz. Und dann habe ich gesagt, nee, die müssen jetzt weg, weil mich das total fertig gemacht hat, dass alles, also die Kopfhaut, die hat auch schon so richtig angefangen zu schmerzen. Die Haarstruktur hat sich total verändert, ist so richtig spröde geworden. Also ich konnte wirklich nur noch so ein Nest hinten zusammenbinden. Und dann habe ich gesagt, nee, die müssen jetzt weg. Und dann habe ich mir aber so eine richtige Hair-Party draus gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte das auch verewigen, ich möchte, dass mein Papa das mitfilmt, dass ich da dann auch wirklich danach sagen kann, wow, warst du stark, dass du das auch gemacht hast. Und das hat mir dann halt auch ein bisschen natürlich geholfen, darüber so hinwegzusehen, wie schlimm das jetzt eigentlich gerade ist. Und dann hat mir eine bekannte Stylistin, die hat mir halt dann meine Haare geschnitten. Wir haben dann verschiedene Frisuren ausprobiert, um zu sehen, wenn sie mir nachwachsen, was wird mir denn stehen und sowas. Und dann habe ich sie mir auch selbst, also die ersten Haarrasurzüge sozusagen, habe ich selbst gemacht, weil das hat mir eigentlich auch voll gut geholfen, sage ich jetzt mal, zu sehen, wie stark ich da jetzt gerade bin in dem Moment. Und eben mein Papa hat alles mitgefilmt. Ich habe das dann auch für YouTube verewigt, dieses Video, weil ich es mir dann immer auch anschauen kann. Und habe ja eben meine ganze Krebsgeschichte auch bei Social Media erzählt. Und das ist halt Wahnsinn zu sehen, wie viel Kraft das jetzt natürlich auch Leuten gibt, die Ausfall noch so bevorsteht. Und ja, und dann habe ich in den Spiegel geschaut, meine Haare waren weg und ich dachte mir so, wow, wie schön bist du eigentlich? Und ich habe mich so geliebt mit diesen kurzen Haaren. Also am Anfang habe ich sie ja nicht ganz abrasiert, das soll man nicht machen, weil dann eben die Haarwurzel irgendwie verletzt werden kann. Deswegen hatte ich sie halt so ähnlich wie jetzt, nur ein bisschen im Leopardenmuster, weil manche Stellen ganz kahl waren, manche nicht. Aber ich habe auch meine Glatze tatsächlich geliebt. Also ich fand mich richtig, richtig schön, auch mit Glatze. Hatte am Anfang natürlich schon auch Perücken. Ich habe mir auch schon vor dem Haarausfall Perücken geholt. Das kann ich auch allen empfehlen, die das noch bevorsteht, weil man sich dann einfach wohler fühlt. Man weiß, okay, man hat die Perücken, wenn man möchte. Und ja, das Schlimmere war dann für mich tatsächlich der Ausfall der Augenbrauen und Wimpern, weil das halt richtig ein Gesicht eigentlich ausmacht. Und das war schon sehr
Kann ich gut nachvollziehen. Die Frage ist ja auch, also wenn man Menschen auf der Straße sieht mit Glatze oder auch mit so einem Kopftuch, also nicht mit einer Perücke, dann ist das ja auch sofort so ein Signal, ne, dass derjenige schwer erkrankt ist. Ne?
Ja.
Und das zieht ja auch Blicke auf einen.
Ja, ob man ich das, bin ja jetzt auch noch gewohnt.
Ja. Ja, welche Ratschläge, weil du gerade davon gesprochen hast, dass du ja diesen Podcast, nicht Podcast, Entschuldigung, machst auf YouTube und auf Instagram und ganz vielen anderen Kanälen, TikTok, gehst du ja ganz offensiv auch mit dieser Erkrankung um und hilfst damit ja auch anderen Menschen, ja, besser damit umzugehen, Fragen zu stellen, sich nicht alleine zu fühlen, ne? Welche Ratschläge würdest du anderen jungen Frauen, jungen Männern geben mit Krebs oder auch deren Angehörigen, wenn sie gerade mit der Behandlung beginnen? Was wäre so ganz zu Beginn ein Tipp von dir oder ein Ratschlag?
Also was mir am Anfang halt wirklich geholfen hat, dass ich erstmal akzeptiert habe, dass es jetzt einfach gerade so ist. Wie gesagt, ich war ja so verzweifelt und bin fast durchgedreht, weil ich eben nicht wusste, was mit mir los ist. Und dann wusste ich so, okay, ich habe jetzt Krebs, das ist natürlich richtig, richtig krass und damit muss ich jetzt auch erstmal klarkommen. Also ich habe schon gebraucht natürlich, bis ich das realisiert habe und ich realisiere, glaube ich, bis heute manchmal nicht, was ich da eigentlich alles durchgemacht habe. Aber ich habe halt dann wirklich gesagt, okay, ich habe das jetzt, ich muss das jetzt akzeptieren, das ist jetzt einfach so. Ich kann jetzt gerade nichts an dieser Situation ändern und das kann ich auch allen mitgeben, die mit schwierigen Situationen im Leben irgendwie zu handeln haben. Wenn man an der Situation nichts ändern kann, dann muss man es akzeptieren und irgendwie damit leben können. Weil zum Beispiel an einer Krebserkrankung kann man halt in dem Moment jetzt selbst nichts machen. Also man kann sich natürlich dafür entscheiden, eine Chemotherapie zu machen oder nicht. Es gibt natürlich auch noch alternative Methoden. Aber für mich war klar, ich mache die Chemotherapie, weil mein Krebs super gut heilbar ist mit Chemotherapie. Und dann habe ich von Tag 1 an gesagt, okay, ich werde jetzt kämpfen. Ich werde diesem Krebs auf gut Deutsch in den Hintern treten. Ich werde das schaffen, ich werde das durchziehen. Ich habe die beste Unterstützung an meiner Seite von meinen Eltern, von meinen Freunden. Und ich habe so viel schon in meinem Leben irgendwie geschafft, gemeistert. Und das werde ich jetzt auch noch hinkriegen. Klar ist eine Krebserkrankung oder Chemotherapie nochmal was ganz anderes als vieles, was man im Leben erlebt hat. Das war auch natürlich für mich auch die schlimmste Zeit in meinem Leben. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Also das ist natürlich klar. Aber das hat mir auf jeden Fall in erster Linie geholfen. Und dann natürlich ganz viel zu machen, was das Mindset stärkt. Also ich habe zum Beispiel angefangen, direkt als ich erfahren habe, okay, ich muss jetzt eine Chemotherapie machen, ich habe Krebs, habe ich mich direkt damit auseinandergesetzt, was tut mir jetzt gerade gut. Das war, dass ich angefangen habe zu journalen. Also ich habe jeden Morgen so mein Gratitude-Journal geführt. Ich habe mir da so irgendwo bestellt im Internet und da standen halt so Fragen drin, die halt so den Tageszustand betreffen, auf was bin ich stolz, was habe ich heute geschafft, wofür bin ich dankbar, all solche Fragen, die mir persönlich total geholfen haben, das alles aufzuschreiben, weil also generell, egal ob man jetzt Krebs hat oder nicht, ich kann das wirklich jedem empfehlen, weil bei mir ist ja auch so eine ganz große Problematik, zum Beispiel der Stress im Leben und wenn man sich dann morgens einmal kurz hinsetzt und sich wirklich so sein ganzes Leben reflektiert, auf was kann man jetzt gerade stolz sein, für was ist man dankbar und so weiter und so fort. Also mir hat das total gut geholfen.
Ja, darf ich da ganz kurz nachfragen, weil du bist ja gerade so bei diesen Strategien und diesen Unterstützungsmöglichkeiten, die dir auch am meisten geholfen haben, die wir aber natürlich auch, und das finde ich ganz wichtig, auch in unser ganz normales Leben weiterführen können. Genau, ne? Und das hast du ja auch gemacht. Ne?
Ja,
also viele dieser Routinen nutzt du heute auch noch. Genau, ja, das wollte ich nur nochmal bestärken.
Also fast alles. Eben, ich wollte jetzt gerade noch sagen, Sport natürlich, das habe ich ja auch schon vorher viel gemacht, kann ich auch nur jedem ans Herz legen, weil wenn man schon sportlich und aktiv in eine Chemotherapie reinstartet, hat man natürlich auch deutlich mehr Power in der Chemotherapie. Das haben alle Ärzte zu mir gesagt, weil meine Angst tatsächlich als kleiner Sportsuchti war nämlich auch, oh Gott, kann ich dann überhaupt noch weiter in Sport machen und darf ich das überhaupt? Und dann haben alle Ärzte zu mir gesagt, also wenn es ihnen gut geht, machen sie, was sie machen können. Natürlich alles im moderaten Level. Klar, man muss ja auch genug, also stark genug sein für die Chemo. Aber mir hat es total gut getan, moderaten Sport zu machen an Tagen, wo ich das eben machen konnte. Klar gab es auch mal Tage, da ging das nicht, aber an den meisten Tagen konnte ich mich tatsächlich richtig, richtig gut bewegen und das hat mir total gut getan. Also Sport ist für mich ja immer eigentlich wie so eine Art Therapie, weil es mir einfach immer besser geht danach, wenn ich was gemacht habe und das also hilft mir heute natürlich auch noch total weiter.
Ja, jetzt bist du ja auch eine Frau, so wie ich dich kennengelernt habe, die sehr nach vorne geht. Also du bist ja mit deiner Erkrankung komplett nach vorne gegangen. Du hast Filme auf YouTube veröffentlicht, wie diese, wie hast du es vorhin genannt, diese Haarparty.
Haircut-Party,
genau. Das ist ja schon sehr, sehr offensiv, ne? Und auch bestimmt sehr hilfreich für auch ganz viele andere Menschen. Also wir können das ja auch dann nachher irgendwie unten verlinken und aufschreiben, wo man das finden kann. Das werden wir auf jeden Fall auch tun. Wenngleich ganz viele Patienten halt ganz anders reagieren. Die gehen sozusagen in so eine soziale Isolation, die ziehen sich zurück, um die Krankheit zu bewältigen und haben vielleicht auch Angst vor Ablehnung und sehen sich da stigmatisiert. Kannst du das irgendwie nachvollziehen?
Ja, irgendwo natürlich schon ein Stück weit. Ich hatte auch Tage, an denen es mir nicht so gut ging. Und das ist auch vollkommen okay. Auch das muss man halt akzeptieren, sowohl körperlich als auch mental. Weil bei mir war das ja eben so im Lockdown. Man musste ja eh total aufpassen mit Kontakten. Ach, es war da natürlich noch mal schwieriger, sich mit Leuten zu treffen, weil während der Chemotherapie hat man ja gefühlt kein Immunsystem mehr. Da muss man eh schon total aufpassen. Und das war dann während Corona auch nochmal schlimmer, weil ich wollte natürlich schon auch mal meine Mädels sehen. Und habe ich dann auch mal gemacht. Aber jeder muss halt einen Test machen natürlich.
Aber ganz kurz, weil bei Corona hatten ja auch ganz viele Menschen, die jetzt ein gutes Immunsystem hatten, fürchterliche Angst, sich mit Corona anzustecken. Ja. Wie war denn das für dich, wo dein Immunsystem ja so runtergefahren war? Bist du da mit doppelter Maske rausgegangen oder also wie bist du damit umgegangen oder bist du zu Hause geblieben und gar nicht mehr raus oder?
Nee, also ja, ich war eigentlich schon relativ entspannt. Meine einzige Angst war natürlich, wenn ich jetzt irgendwas bekomme, dass ich dann die Chemo jetzt unterbrechen muss und ich möchte ja schon bis zu dem und dem Zeitpunkt fertig sein eigentlich und ungern jetzt meine Chemo verschieben. Das war natürlich schon immer so ein bisschen und man darf halt nicht vergessen, also ab einem bestimmten Fiebergradzahl muss man halt auch mit einer Chemotherapie ins Krankenhaus und es kann halt auch so eine leichte Erkältung lebensgefährlich sein. Das darf man halt nicht vergessen. Das hatte ich natürlich schon immer im Hinterkopf, aber ich habe halt auch gesagt, wenn ich mich jetzt so sehr sozial isoliere, das tut mir mental auch nicht gut und man muss dann halt immer so ein bisschen abwägen und dann bin ich halt öfter mal spazieren gegangen oder so alles, was man halt draußen machen konnte, so alle Indoor-Aktivitäten habe ich natürlich nicht gemacht. War bei uns zu Hause jetzt auch ein bisschen schwierig, weil meine Mama Kindererzieherin ist und in der Kinderkrippe arbeitet. Mhm. Da bringt man ja schon oft was mit. Die hat dann natürlich auch eine Maske getragen und sowas. Ich hatte tatsächlich Corona während meiner Chemotherapie. Und ich hatte natürlich unglaublich Angst, als ich diesen zweiten Strich auf dem Tester gesehen habe, weil ich hatte gar nicht so schlimme Nebenwirkungen. Ich dachte eigentlich eher, das kommt von der Chemo. Ich hatte eine totale Schnupfnase, aber das kann halt auch von der Chemo kommen. Und dann habe ich aber von jetzt auf gleich nichts mehr geschmeckt und gerochen. Und ich direkt so, oh Gott, Alarm.
Alarm,
ja. Habe ich den Test gemacht und habe dann halt gesehen, oh, okay, der war positiv. Ach, komischerweise war aber mein PCR-Test negativ. Aber ich musste natürlich trotzdem eine Woche pausieren, weil man darf ja auch nicht krank in der Praxis gehen. Aber zum Glück ging es mir nicht so schlecht. Also meine Eltern, die habe ich dann angesteckt. Denen ging es schlechter als mir leider. Also die hatten mehr Symptome als ich mit Chemotherapie. Aber die Angst war dann natürlich schon im ersten Moment da. Weil wie gesagt, es kann halt lebensbedrohlich sein während einer Chemotherapie natürlich. Mm.
Ja. Jetzt haben wir gerade über deine Beziehung zu deinen Eltern gesprochen oder vorhin hast du gesagt, die hat sich schon auch intensiviert, weil du 4 Monate so ganz nah mit ihm zusammen warst. Magst du was zu so deinen anderen Beziehungen sagen? Hat das andere Beziehungen möglicherweise auch belastet? Weil dieser Krebs beeinflusst ja sozusagen nicht nur dein Leben als Patient, sondern auch das Leben der Angehörigen, die ja möglicherweise auch mit Angst haben. Ne? Und auch die müssen ja irgendwie mit dieser Diagnose umgehen und mit der Behandlung und zu welcher Behandlung du dich entscheidest. Auch da gibt's ja viele Diskussionen. Du hast gesagt, für dich war völlig klar, du machst diese Chemotherapie. Aber das kann ja auch zu Konflikten und Spannungen führen. Und manchmal entzweien sich ja auch Freundschaften darüber. Wir haben das in der Corona-Diskussion ja häufig miterleben dürfen, ne?
Ja.
Diese Diskussion.
Ja. Ja, also man hat schon natürlich gemerkt, dass es Leute gab in meinem Umfeld, die damit weniger umgehen konnten, muss aber sagen, dass es auch andersrum war. Also ich habe mich zum Beispiel mit einer Freundin relativ auseinandergelebt vorher und die hat sich dann aber wirklich so oft bei mir gemeldet, direkt als ich öffentlich gemacht habe, dass ich die Diagnose habe, hat sie sich sofort bei mir gemeldet, hat gesagt, ich bin immer da für dich, wenn irgendwas ist. Und das waren eigentlich so die Freundinnen, sage ich jetzt mal, Freunde, die ich an der Seite hatte, die wirklich wie Familie waren oder sind für mich. Genauso wie meine Familie. Also die waren natürlich alle für mich da, ganz klar. Aber es gibt schon Leute, die, glaube ich, nicht so gut damit umgehen können, was auch vollkommen okay ist. Aber man muss halt kommunizieren. Und das ist halt wirklich A und O, wie bei allen Dingen im Leben. Wenn jemand damit nicht umgehen kann oder sagt zum Beispiel, hey, ich kann damit irgendwie gerade weiß ich nicht umgehen, weil ich mir dann viel zu viel irgendwie Sachen einbilde oder so, wenn ich das sehe, wie das bei dir ist. Das hatte ich tatsächlich auch bei einer Bekannten, die kannte ich zwar nur über Instagram, aber auch voll okay, wenn sie das so sagt, hey, ich musste dir jetzt in der Zeit auch entfolgen, weil ich habe mir immer irgendwas eingebildet, ich konnte mir das nicht ansehen und sowas, verstehe ich vollkommen. Mhm. Aber man muss halt dann kommunizieren, damit man halt auch weiß, hey, warum ist das jetzt eigentlich so?
Ja, und wo man dran ist, ne?
Ja, so. Genau.
Ja, genau, ja. Ja. Ist ja auch eine Form von Selbstfürsorge, wenn jemand sagt, ich bin da so sensibel oder so hochsensibel, dass ich da so mitgehe, das kann ich jetzt gerade nicht aushalten.
Ja.
Das ist ja, kann man ja dann, oder hast du ja auch akzeptieren können, aber einfach so in den sozialen Rückzug zu gehen, ich glaube, das ist dann schon schwierig, ne?
Ja. Ja.
Ja, was für eine Zeit. Wie lange hat das angedauert, diese, bis du sagen konntest, so jetzt ist es gut, kann man überhaupt gut sagen? Irgendwann sagt man es schon, ne?
Ja, also es dauert schon, bis man sich erholt, sowohl körperlich als auch mental. Also mental würde ich immer noch nicht sagen, dass ich das komplett verarbeitet habe. Ich habe mich jetzt auch endlich dazu entschlossen, nach zweieinhalb Jahre ungefähr, dass ich jetzt eine Therapie machen möchte, um das Ganze zu verarbeiten, weil es kann sich ja doch auch als Trauma so im Körper festhalten.
Und ja, herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung.
Ja.
Wir hatten ja im Vorfeld darüber gesprochen. Ja, ich finde das sehr
am
richtig.
Am Anfang war ich eher so, nee, ich brauche das nicht. Ich habe doch meinen Sport und es hilft mir alles und mir geht's ja gut. Und das Ding ist, mir geht es ja auch gut. Aber gerade in solchen Momenten soll man ja eigentlich auch anfangen, eine Therapie zu machen, weil das kann halt eben auch ganz schnell wandeln. Und das ist natürlich schon was den Kopf und den Körper auch mitnimmt. Und ich habe schon gemerkt, ich bin nach meiner Chemo, die war im November zu Ende 2021 und ich bin straight wieder nach Berlin zurück, wieder mitten ins Leben rein und das war alles viel zu schnell, weil ich meine, man muss halt auch überlegen, man ist dann monatelang eher isoliert vom Sozialleben und dann plötzlich so wieder rein zu starten, das hat mein Körper und auch mein Geist gar nicht mitgemacht. Also ich war super schnell von allem überfordert. Ich hatte noch dieses Fatigue-Syndrom, dass man ständig müde ist. Das ist auch eine ganz krasse Neben- oder Nachwirkung von der Chemotherapie. Ich hätte wirklich den ganzen Tag schlafen können, so ungefähr. Ich hatte ein totales Chemo-Brain, also totale Konzentrationsstörungen und ja, es dauert halt einfach alles. Auch der Körper hat natürlich gebraucht, bis er sich wieder komplett davon regeneriert hat. Also ich hatte auch lange dann noch irgendwie Probleme, auch mit meinem Darm zum Beispiel, der dann ja auch total angeschlagen ist von einer Chemotherapie und das dauert schon, aber ich glaube, ich habe mich schon körperlich zumindest relativ schnell berappelt. Wie gesagt, auch heute denke ich mir manchmal so, ich weiß gar nicht, ob ich das alles so schon realisiert habe. Und ich warte, also es klingt blöd, aber irgendwie warte ich auch so ein bisschen drauf, bis es mal so alles rauskommt. Vielleicht kommt es auch nicht, ich weiß es nicht. Aber dadurch, dass ich ja sehr schnell wieder nach der Chemo ins Leben gestartet bin und mich sozusagen so ein bisschen auch abgelenkt habe von allem, da so viel drüber nachzudenken und so, ich weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich auch sehr viel verarbeitet, indem ich das eben öffentlich gemacht habe, super viel darüber geredet habe, auch mit anderen Leuten, die das Gleiche durchgemacht haben. Da bin ich Social Media auch sehr dankbar, dass man sich da treffen kann, finden kann. Das ist natürlich jetzt ganz anders, als es früher war. Wenn man da die Diagnose Krebs bekommen, dann hat man vielleicht Glück gehabt, Glück in Anführungsstrichen, dass jemand im Umfeld das vielleicht schon mal hatte oder dass man dann irgendwie in der Praxis Leute kennenlernt. Aber Social Media ist da mittlerweile schon eine tolle Community, um sich da auszutauschen. Und das hat mir dann auch natürlich immer total geholfen. Und wie gesagt, halt auf Social Media sehr viel drüber zu sprechen und da dann auch so viel Feedback zu bekommen von Leuten, denen man dann eben helfen kann. Das hat mir auch mal ganz, ganz viel Kraft gegeben.
Ja, jetzt treffen sich ja auf Social Media auch Menschen, die das auch schon überwunden haben. Also du triffst dich ja auch mit sozusagen Leidensgenossen, mag ich jetzt nicht sagen. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein.
Ja,
also auch mit Menschen, die genau das gleiche Schicksal durchgemacht haben und die aber vielleicht möglicherweise, ich meine, es gibt halt diese Vorsorgeuntersuchung und da sollte man ja auch hingehen und das regelmäßig kontrollieren lassen und diese Check-ups machen lassen. Aber da gibt es ja auch den einen oder anderen, wo vielleicht mal in der Folgediagnose wieder etwas auftaucht. Also und das macht Social Media natürlich auch, ne, dass man das viel enger und näher dann auch wieder mitbekommt, ne, dass nicht immer alles gut ausgeht.
Ja.
Ne?
Das natürlich schon, oder auch wenn man mit Leuten in Kontakt war, die dann halt den Kampf gegen den Krebs verloren haben, das ist natürlich schon auch sehr, sehr heftig. Klar, das sind dann natürlich auch die Nachteile oder dass man halt natürlich auch viele Nachrichten bekommt, hey Laura, ich habe jetzt irgendwie ein Rezidiv gehabt und ja, das sind halt so Nachrichten, die ich auch ungerne bekomme, auch wenn ich wirklich immer versuche, für jeden da zu sein, aber das macht natürlich dann auch viel mit mir und mit meinem Kopf, wenn ich sowas lese oder höre, klar. Aber ja, das sind halt, sage ich jetzt mal, so ein bisschen die Schattenseiten davon natürlich, ja.
Wie gehst du damit um, wenn du manchmal so besorgt bist oder dich besorgt fühlst, dass bei dir der Krebs zurückkommen könnte, wenn ich die Frage stellen darf? Du musst dann natürlich nicht darauf antworten, aber.
Nee, klar. Also ich hatte das vor allem dann kurz nachdem ich den Krebs überstanden habe, hatte ich das schon sehr schlimm. Also ich bin auch fast gestorben vor Angst vor meiner ersten Nachuntersuchung. Also da bin ich in München gegangen mit meinem Papa und er hat gesagt, er hat diese Angst gerochen bis ins Wartezimmer. Also ich habe so Angst gehabt davor, dass wieder irgendwas ist. Und ich habe natürlich auch nach der Krebsgeschichte eigentlich viel mehr in meinen Körper gehört, auf meinen Körper gehört. Also jedes Mal, wenn irgendeine Kleinigkeit war, sei es Kopfschmerzen, ich habe mir direkt eingebildet, ich habe jetzt einen Hirntumor, sei es, dass mich irgendeine Stelle am Körper gejuckt hat, ich habe direkt wieder gedacht, oh Gott, jetzt ist der Krebs zurück. Also wirklich so Kleinigkeiten. Ich habe mich mehrmals täglich abgetastet. Also das dauert erstmal, bis das alles so ein bisschen aus dem Kopf raus ist. So, Laura, du bist halt jetzt gesund, es ist wirklich jetzt alles gut. Und jetzt, also am Anfang geht man ja alle 3 Monate zur Krebsnachsorge und es waren alle 3 Monate für mich kompletter Horror. Ich habe auch immer eine Woche vorher ungefähr wieder angefangen, meine ganzen Symptome zu spüren. Mir ging es richtig schlecht körperlich und auch mental natürlich. Jetzt habe ich alle 6 Monate nur noch die Nachsorge, was für mich definitiv besser ist, muss ich sagen. Weil am Anfang war ich so, ich hätte schon gern alle 3 Monate einfach zur Sicherheit. Aber ich muss sagen, so für meinen Kopf ist das definitiv auch besser, wenn ich nur alle 6 Monate diese anführe. Aber ich bin schon viel entspannter geworden. Aber ich glaube, jeder oder jede, die schon mal Krebs hatte oder der schon mal Krebs hatte, kann das absolut nachempfinden, wenn man das mal hatte. Und man muss dann wieder in diese Praxis gehen und diese ganzen Erinnerungen. Und ja, aber also mir hat es halt einfach echt total geholfen, so viel an meinem Mindset zu arbeiten, sei es jetzt eben mit diesem Journaling, sei es mit bestimmten Übungen, die mich einfach runterfahren, mit meinem Sport und mit Meditationen und so weiter und so fort. Also ja, es hat mir schon echt enorm geholfen.
Jetzt haben wir beide uns ja dann kennengelernt, eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, du, ich würde so gerne oder ich werde nach Kapstadt fliegen, ich will nach Südafrika. Ich habe den Flug auch schon gebucht, aber ich habe eine Emetophobie. Also wir haben uns ja gar nicht kennengelernt über den Krebs, sondern das kam ja erst im Nachhinein. Ne?
Ja.
Weil du eigentlich gedacht hattest, oder vielleicht magst du es erzählen, also du hast eigentlich ja gedacht, die mit dieser überstandenen Krebserkrankung müsste eigentlich die Emetophobie auch jetzt auch langsam mal weg sein. Ne?
Ja. Ja, also ich habe Emetophobie ja schon sehr lange. Das hat irgendwann in meiner Jugendzeit, glaube ich, begonnen. Mhm. Es war in bestimmten Phasen schlimmer, es war auch schon mal ein bisschen besser. Es wurde dann irgendwie immer, also nach Corona oder während Corona, das ist tatsächlich ganz schlimm geworden, weil man sich ja eh so abgekapselt hat von der Menschheit. Und wenn man dann mal wieder rausgehen musste, sage ich jetzt mal, dann ist es halt viel, viel schlimmer geworden, weil ich schon immer versucht habe, so auch, also ja, in den letzten Jahren, auch vor Corona schon in Konfrontation zu gehen, also wirklich zu sagen, nee, ich gehe feiern, ich gehe raus, ich gehe essen, ich möchte oder ich reise auch, weil ich möchte mich davon irgendwie nicht so beeinflussen lassen, von dieser Emetophobie zu leben. Und dann während Corona ist es halt echt nochmal ein bisschen schlimmer geworden und dann kam ja eben die Krebserkrankung und irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist während der Krebserkrankung auch ein bisschen besser geworden. Ich glaube einfach, weil ich halt eben diesen Krebs hatte, mit dem ich jetzt zu tun hatte. Und ich meine, ich war ja dann auch eh fast nur zu Hause und zu Hause ist halt immer so ein bisschen mein Safe Place, so was Safe. Auch die Emetophobie angeht, ja. Und ja, dann nach der Krebserkrankung hatte ich dann auch das Gefühl, es ist ein bisschen besser, aber es ist dann irgendwie auch wieder schlimmer geworden. Also wir haben ja auch schon rausgefunden, dass es bei mir sehr mit Stress zusammenhängt, diese Emetophobie. Und gerade in stressigen Zeiten wird es halt viel, viel schlimmer bei mir. Und da bilde ich mir halt immer wieder viele Sachen ein, die ja eigentlich gar nicht da sind. Aber gerade eben auch so bei Reisen oder sowas ist es schon halt ein ständiger Begleiter. Und das ist halt einfach super nervig, weil ich halt sehr gerne reise eigentlich. Aber die Reise an sich immer, ja, Szenario ist für mich, ja.
Aber du bist ja eine Frau, die sehr nach vorne geht und du hast die Reise auch angetreten und auch wunderbar verlebt. Ne? Wir haben das ja auf Insta auch ein bisschen verfolgen können, wo du da überall gewesen bist und wie wunderschön das war und wie sehr du ja am Leben auch wieder teilnimmst. Du bist ja einfach wieder komplett da. Ne? Also der Krebs, du hast auch aus Südafrika das ein oder andere Posting gemacht, wo man nochmal sehen konnte, dass dich das schon auch beschäftigt, dass der Krebs noch nicht auch nicht weg aus dem Kopf ist, sondern dass du schon darüber schreibst und die Leute auch nochmal teilhaben lässt und auch, aber heute halt mit einem anderen, wahrscheinlich schon mit einem anderen Blickwinkel auf die Zukunft, oder?
Ja, absolut, ja, total. Mhm. Nee, es macht schon sehr, sehr viel mit dem Kopf. Und deswegen, wie gesagt, habe ich jetzt auch gesagt, okay, ich möchte jetzt eine Therapie machen, um das einfach so ein bisschen zu verarbeiten. Es kann halt nicht schlecht sein, sage ich mal, darüber zu sprechen. Und mir tut es ja auch gut. Und ja, also, aber hat schon sehr, sehr viel auch in mir verändert.
Mhm. Ja, gibt es noch irgendwas, was noch wichtig wäre, was wir jetzt noch nicht besprochen haben? Wir sind so ein bisschen hin und her gesprungen. Ich schaue gerade mal auf meinen Zettel, was ich dich vielleicht noch gerne fragen wollte. Aber vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, hier haben wir noch nicht drüber geredet. Das wäre mir schon noch wichtig, hier in dem Podcast einfach mal nach außen zu tragen und mitzugeben anderen Betroffenen oder Angehörigen von Betroffenen.
Ja, was ich vielleicht auch noch so für Angehörige so den Tipp geben kann, weil ich finde, das ist ja auch immer wichtig, dass Angehörige auch wissen, wie gehe ich eigentlich mit krebserkrankten Personen um, weil es gibt ja zwei Seiten. Die einen, die trauen sich halt gar nicht, die sind halt übervorsichtig und wissen gar nicht so, okay, soll ich jetzt mit Samthandschuhen diese Person anfassen, oder manche melden sich dann vielleicht auch gar nicht mehr oder sind dann halt so super bemitleidend. Und das, finde ich, war ja zum Beispiel so eine Sache, das konnte ich gar nicht abhaben. Ich habe auch direkt zu meiner Mama gesagt, Mama, wenn du nach Berlin kommst, bitte wein nicht die ganze Zeit, weil ich brauche jetzt einfach eher Kraft. Und klar, ich will gar nicht wissen, wie das für meine Mama war eigentlich. Und als sie gekommen ist, wir haben dann natürlich auch zusammen geweint und alles. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich habe halt auch immer gesagt, ich brauche halt eher Kraft. Ich brauche Unterstützung. Ich weiß, ihr seid ja immer für mich da. Also das habe ich auch zu meinen Freundinnen gesagt. Ich möchte auch, dass sie mich normal behandelt. Ich bin immer noch eure Laura. Klar habe ich jetzt Krebs, aber ich möchte auch nicht die ganze Zeit immer nur über Krebs sprechen, sondern wirklich auch normal am Leben teilhaben. Und ihr dürft mir auch trotzdem von euren Problemen erzählen, auch wenn das, was ich vielleicht jetzt gerade habe, nochmal eine andere Nummer ist. Aber trotzdem dürft ihr mir erzählen, was gerade bei euch abgeht, weil jeder hat seine eigenen Probleme und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und das Wichtigste.
Ja, und du wolltest dich vielleicht auch nicht so reduzieren lassen. Das sagen ja viele Patienten. Ja, ich werde so reduziert nur auf die Krankheit, als gäbe es nichts anderes mehr, ja.
Genau, Nee, also, dass ich jetzt wirklich nicht irgendwie mit Samthandschuhen hier angefasst werde oder sowas, weil klar, es ist natürlich blöd, diese Krankheit jetzt zu haben, aber ich bin ja trotzdem noch der gleiche Mensch, ja.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis, ne? Was sind denn Don'ts? Was sollten denn Verwandte, Freunde gar nicht tun? Oder welche Fragen sollten sie nicht stellen? Oder was sollten sie nicht sagen? Also wir haben ja im Vorfeld mal drüber gesprochen, kannst dich vielleicht noch dran erinnern, weißt vielleicht, worauf ich hinaus möchte.
Ja, also ich finde, es gibt, also gerade unter Freunden und Familie gibt es für mich eigentlich keine Don'ts, aber was man halt wirklich machen muss, ist halt wirklich zu kommunizieren. Man kann ja auch fragen, hey, ist es in Ordnung, so wie ich jetzt gerade zu dir bin? Tut dir das gerade gut oder ist es jetzt gerade blöd für dich? Oder wenn ich jetzt mit dir weinen soll, wenn du jetzt einfach nur meine Hand brauchst, ist es auch okay. Oder vielleicht weiß man auch gar nicht, was man sagen soll. Dann nimmt man einfach eben die Hand und drückt sie. Das ist ja auch irgendwo so ein Zeichen. Also für mich war halt immer dieses Bemitleiden ganz, ganz schwierig oder sich dann halt einfach auf einmal so zu melden wieder und ja, irgendwie nur so, weiß ich nicht, halt so blöde Sprüche einfach so mit Leuten, mit denen ich halt ewig einfach auch keinen Kontakt mehr hatte oder so, das brauche ich halt einfach nicht. Also hat sich jetzt jahrelang bei mir nicht gemeldet, so was soll das jetzt, ne? Also sowas in die Richtung. Und halt, wie gesagt, dieses Bemitleiden, das fand ich schon auch, ja, das konnte ich gar nicht, weil es hat mir auch keine Kraft gegeben.
Kraft ist ein schönes Schlusswort. Was hat dir am meisten Kraft gegeben oder was gibt dir heute Kraft, so in die Zukunft zu gucken und auch deine Kraft anderen weiterzugeben, was du ja tust über Instagram und andere Social Media Kanäle?
Ja, dass man das Leben halt einfach total wertschätzen muss. Also wirklich jede Kleinigkeit, das Leben einfach zu leben, nicht immer so viel darüber nachzudenken, weil ich bin auch ein Mensch, der überdenkt immer alles. Also wirklich, das war ich eigentlich schon immer. Und das ist auch in jeder Lebenslage bei mir so. Aber dann erinnere ich mich immer wieder dran, so Laura, das Leben ist einfach da, um gelebt zu werden und nicht so viel darüber nachzudenken. Mach einfach mal mehr. Mach einfach mehr, trau dich, geh raus. Weil wie gesagt, das Thema mit der Emetophobie oder natürlich auch mit der Krebserkrankung, diese soziale Isolation, das ist natürlich schon auch so ein Ding, was, glaube ich, auch viele Leute haben. Aber man muss sich da einfach, sage ich jetzt mal, mehr aus seiner Comfortzone rausholen und einfach rausgehen, weil man lebt halt echt nur einmal und das Leben kann halt auch sehr, sehr schnell kurz sein und man ist dann vielleicht nicht mehr da und dann denkt man sich halt auch, also dann denkt man natürlich nicht mehr, aber trotzdem, dass man halt einfach wirklich alles mitnehmen sollte, was geht, ja.
Ja, genieß das Leben so, wie es ist heute und nimm das hin, so wie es vielleicht kommt, ne?
Ja.
Ja, wie du auch vorhin ganz am Anfang gesagt hast, da schließt sich dann der Kreis. Du hast gesagt, Also wenn man so eine Diagnose hat, man muss sie akzeptieren. Also nicht damit hadern, sondern akzeptieren und damit weitermachen, ne? Und das ist so ein bisschen der auch jetzt zum Schluss, wo du sagst, genieße den Tag, so wie er da ist. Und ja, das Leben ist kurz und wir machen das Beste draus, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, total.
Ja, Laura, dann bedanke ich mich recht herzlich für dieses, ja, spannende, interessante, auch sehr persönliche Gespräch. Und wünsche dir wirklich von Herzen alles, alles Gute und ein spannendes und aufregendes und gehaltvolles und reiches, reiches Leben.
Genau. Danke, das Liebe. Danke, dass ich hier Gast sein durfte.
Ja, vielen Dank. Danke dir.
Danke.
Bye, bye. Bye. Tschüss.
Bonustrack.
Ja, ich würde ganz gerne das Thema Journaling, ihr habt es vorhin gehört von der Laura, die das als eine ihrer, ja, ihrer Kraftgeber geschildert hat, und das würde ich gerne aufnehmen und euch diese Methode des schriftlichen Reflektierens mal ganz kurz vorstellen. Also, das Journaling, das ist ein regelmäßiges Aufschreiben der eigenen Gedanken, Gefühle und Erfahrungen, und dadurch können wir uns selber besser verstehen und uns selbst auf unsere Ziele und Werte besser konzentrieren. Also vielleicht kennt der ein oder andere das Tagebuch, und ich habe mich natürlich gefragt, ist das jetzt das Gleiche? Also nein, es ist nämlich nicht. Also grundsätzlich kann das Journaling wie ein Tagebuch sein, weil es halt darum geht, persönliche Gedanken, Erfahrungen und Gefühle aufzuschreiben. Der Unterschied, der besteht jedoch darin, dass das Journaling sozusagen ein bewusstes Üben ist, um einen tieferen Einblick in sich selbst zu erhalten und so Herausforderungen besser zu bewältigen. Darum geht's. Und beim Tagebuch, das Tagebuch wird ja oft dafür verwendet, so alltägliche Erlebnisse und Ereignisse aufzuschreiben. Und beim Journaling geht's eher um die Selbstreflexion und Selbstentwicklung. Also wenn du jetzt sagst, okay, das hört sich gar nicht so schlecht an, das hört sich sogar ganz gut an. Und wenn du das ausprobieren möchtest, dann fang doch einfach an, deine Gedanken und Gefühle aufzuschreiben, wann immer es dir passt. Es gibt kein richtig und falsch, also du musst dir vor allen Dingen keine Sorgen machen über Grammatik oder Rechtschreibung. Bitte nicht. Weil das Ziel des Journalings ist es halt, dich selbst besser kennenzulernen und deine Gedanken und Gefühle zu ordnen. Genau, und es kann dir dabei helfen, auch die Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, Konflikte zu bearbeiten und am Ende auch klare Entscheidungen zu treffen. Also wenn du mit dem Journaling beginnst, dann nimm dir einfach ein paar Minuten Zeit, um nachzudenken, möglichst natürlich in einer ruhigen Umgebung zu schreiben, wenn möglich. Schreib einfach frei, ohne über Wortwahl nachzudenken. Natürlich kann das Journaling auch strukturierter sein, indem du dir tagtäglich gleiche oder bestimmte Fragen stellst. Und du kannst dir auch im Vorfeld über diese Fragen Gedanken machen, um dann in bestimmte Themen tiefer einzutauchen. Und um es dir ein bisschen einfach zu machen, habe ich dir ein paar Fragen zusammengestellt. Du könntest so ein Journaling so aufbauen, dass du dich mit der ersten Frage beschäftigst: Wie geht's mir heute? Was beschäftigt mich heute im Moment? Zweite Frage könnte sein, was sind meine aktuellen Sorgen und Ängste und wie kann ich sie angehen? Und dann, das hatte Laura vorhin gesagt, was sind die Dinge, für die ich dankbar bin? Und wie kann ich mehr Dankbarkeit in meinem Leben kultivieren? Vielleicht ist für dich auch so ein Thema, was sind meine größten Ziele und Träume und wie kann ich sie erreichen? Oder aber du schaust auf deine Fähigkeiten. Welche Fähigkeiten möchte ich entwickeln oder verbessern und wie kann ich das tun? Oder du nimmst den Blick auf deine größten Zweifel und Unsicherheiten und wie du damit umgehen kannst. Also sind nur Beispiele, da kannst du selber in dich gehen und ja, vielleicht helfen dir die Anregungen, eigene Gedanken zu finden oder eigene Fragestellungen. Insgesamt kann das Journaling dir helfen, dein Leben zu verbessern und dich gesünder und glücklicher zu fühlen. Deshalb probier es doch einfach aus und schau, was du daraus gewinnen kannst. Ausprobieren ist vielleicht so eine kleine Zeitphase notwendig. Vielleicht nimmst du dir ein oder zwei oder drei Wochen vor, es einfach mal auszuprobieren und schaust dann, ja, was es dir gebracht hat. Letztendlich ist das Journaling ein Werkzeug, um deine innere Welt zu erforschen und zu verstehen. Und ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg und ganz viel Glück und ganz viele neue Erkenntnisse. So, und das war unser Bonustrack und ich freue mich, dass du wieder bis ganz zum Schluss dabei warst. Ja. und freue mich über ein Like, ein Following auf Instagram oder wo auch immer wir uns wiedersehen. Bis dahin alles, alles Liebe und Gute, deine Martina.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge konnte dir helfen. Wenn du Fragen, Feedback oder Themenvorschläge hast, schicke uns gerne eine Mail an me@fmat-coaching.de. Ebenso würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine kurze Bewertung hinterlässt. Danke und bis bald.